Die Wut des ausbrechenden Vulkans war für die Bewohner von Balacastro sicherlich zu hören, ehe sich die Asche aus dem Himmel als Vorbote für die danach folgende Zerstörung ankündigte, über die gesamte Ebene, wo sich die Stadt befand, ausbreitete und sie bedeckte. Ein in sich gewaltig aufbauender Tsunami näherte sich der Küste wie ein Todesurteil. Die Wellen, gigantisch und unaufhaltsam, fegten über das Land. Häuser wurden zertrümmert, Felder verwüstet und die einst beliebten Straßen ertranken in einem Ozean des Verderbens. Das tragische Schicksal von Balacastro sollte nur der düstere Vorläufer für das sein, was bald die anderen Paläste der Minoer, der ersten uns bekannten europäischen Zivilisation, widerfahren würde.
Ein Land, umgeben vom Meer, durchzogen von Bergen, Hügeln, Buchten und Inseln. Ein Land, das wir heute Griechenland nennen. Ein Land, wo sich Mythen altvergangener Zeit, geprägt von Götter- und Heldensagen, abgespielt haben sollen. Ein Land, von wo aus einst 1000 Schiffe nach Troja aufgebrochen sein sollen. Wo Demokratie und die Olympischen Spiele geboren wurden, als auch große Architektur erschaffen wurde. Ein Land großer Menschen aus der Philosophie, Kunst, Politik und des Krieges.
Kairete, ich bin Alina und es freut mich, dass ihr zu meinem Podcast Alternative History gefunden habt. Hier werden Themen rund um das altertümliche bzw. antike Griechenland behandelt. Von der Bronzezeit bis zum Hellenismus, vom alltäglichen Leben bis zu großen politischen Ereignissen. Von Menschen, deren Namen in die Geschichte eingegangen sind und auch jene, die fast in Vergessenheit geraten sind oder weniger Beachtung geschenkt bekommen haben. In meiner ersten Reihe möchte ich gerne einen Überblick zur Bronzezeit Griechenlands aufbereiten. Eine Zeit, wo gegen Ende der Trojanische Krieg stattgefunden haben soll, als auch die minoische und mykenische Kultur ihre Blüte fand, die ersten großen Zivilisationen Europas.
Bevor wir in die Welt der Minoer eintauchen, möchte ich euch gerne darauf hinweisen, dass wir die minoische Zivilisation in drei Teilen erkunden werden. Das liegt unter anderem daran, dass wir weitaus mehr über die Minoer wissen als über die bisherigen Kulturen aus dem Helladikum und der kykladischen Periode. Ich habe versucht, eine ähnliche, in sich zusammenfassende chronologische Struktur anzuwenden, wo wir auch eben soziale Themen behandeln bzw. soziale Strukturen. Doch nach langem Hin und Her hat es für mich persönlich keinen Sinn ergeben, die Minoer so zu präsentieren, da es sonst alles zu sehr verkomplizieren würde. Den Anstoß auf eine gute Struktur hat mir das Buch über die Minoer von Diamatis Panagiotopoulos gegeben. Eine Lektüre, auf die ich allgemein für die Ausarbeitung des Skripts unter anderem zurückgegriffen habe. Im ersten Teil beschäftigen wir uns zunächst mit der Chronologie, warum genau auf Kreta die Zivilisation der Minoer entstanden ist, als auch mit ihren Palästen, die charakteristisch sind für diese Zivilisation. Und besonders wichtig, was hat es mit dem Labyrinth auf sich und existierte es womöglich wirklich? Doch wann begannen die Minoer, beziehungsweise wann erschienen sie auf der Bildfläche der Bronzezeit? Wie gewohnt müssen wir auch hier sehr vorsichtig mit Zeitangaben sein. Jedoch haben Forschende in den letzten Jahren versucht, die Periodisierungen festzulegen. So wie wir es bisher aus dem Helladikum und den Kykladen gewohnt sind, wird die minoische Zivilisation in die Früh-, Mittel- und Spätminoische Periode eingeteilt. Es gibt jedoch auch eine spannende Eigenbezeichnung, die sogenannten Palastzeiten, geprägt von den charakteristischen Palästen, die von den Minoern erbaut wurden. Dabei werden die Anfänge der minoischen Zivilisation und die sogenannte Vorpalastzeit auf ca. 3300 bis 3100 v. Chr. Datiert und endet um ca. 2100 bis 2000 v. Chr. Danach folgen die Altpalastzeit, Neupalastzeit, Kreto-Mykenische Palastzeit und die Nachpalastzeit. Die Vorpalastzeit ist geprägt dadurch, dass wir bereits erste Merkmale für eine Hochkultur finden. Allgemein wäre es vielleicht noch wichtig zu verstehen, was eine Zivilisation überhaupt als solche kennzeichnet. Grob sind Kennzeichen gesellschaftliche Hierarchien, Spezialisierungen und Arbeitsteilung, städtische Zentren bzw. Urbanisierung, eine Regierung, symbolische Kommunikationssysteme wie beispielsweise die Schrift, aber auch kulturelle und religiöse Strukturen, Landwirtschaft, Rechtssysteme und Gesetze, Handel- und Wirtschaftssysteme, technologische Innovationen sowie Kunst. Wir werden sehen, dass die Menua viele bzw. alle dieser Kennzeichen im Verlauf erfüllen. Nach der Vorpalastzeit folgt die Altpalastzeit. Eine Zeit, in der bereits die ersten großen Paläste entstehen und die Menua vergleichbare kulturelle Errungenschaften wie die Schriftlichkeit, erweiterte Handelsbeziehungen, Kunst und Verwaltung wie die Ägypter und der alte Orient aufweisen. Das Ende dieser Periode wurde von einem Erdbeben eingeleitet, der einige der Zentren zerstörte bzw. schwer beschädigte und wird auf ca. 1700 v. Chr. Datiert. Danach folgt die Neuballastzeit, wo man davon ausgeht, dass vor allem Knossos eine vorherrschende Rolle inne gehabt hatte auf Kreta. Tontafeln, Gewichte und Siegel legen nahe, dass die Minoer in der gesamten Ägäis Handelsstationen hatten. Doch trotz dieses Wachstums kam es erneut zu Naturkatastrophen, aber auch einer anschließenden möglichen Invasion, die zur Zerstörung der Paläste in einem Zeitraum von ca. 1600 bis 1450 v. Chr. Führte. Anschließend folgte die kretomykenische Palastzeit, wo die alten Paläste nicht mehr aufgebaut wurden, sondern neue Zentren entstanden. In dieser Periode ist der Begriff der Mykener zu finden, die sich nach Auslegung der Forschenden eine scheinbare Schwäche der Minoer zu Nutzen gemacht hatten und die Insel daher eroberten. Vermehrt finden wir in dieser Zeit Linie B, die Schrift der Mykener, als auch Keramikstele des Festlandes. Jedoch bleibt das bisherige Palastsystem soweit bestehen, ehe Knossos entweder um 1370 oder sogar erst um 1200 v. Chr. Endgültig zerstört wurde. Nach der Eroberung und der frühest datierten Zerstörung von Knossos endet die kretomykenische Zeit und man geht in die Nachballastzeit über, die um ca. 1100 v. Chr. Endete. Doch kommen wir zurück zu den Minoern. Denn woher kommt dieser Begriff überhaupt? Gab sich denn dieses Volk tatsächlich diese Bezeichnung? Lange konnte man diese Zivilisation, die man erst nach den mykenischen Palästen entdeckte, nicht benennen. Und ihre Eigenbezeichnung wissen wir ebenso wenig. 1883 hat der Archäologe Arthur Evans den Begriff Minoisch geprägt. Dies leitet sich vom mythischen kretischen König Minos ab, der Sohn des Zeus und der Europa, und derselbe König, der den Minotaurus in seinem Labyrinth jedes neunte Jahr 7 Jungen und Mädchen zum Fraß opferte, ehe Theseus dem ein Ende setzte. Doch wie hatten Kulturen und Zivilisationen aus derselben Zeit die Minoer möglicherweise bezeichnet? Interessanterweise haben sie die Ägypter erwähnt. Neben malerischen Darstellungen finden wir auch eine ägyptische Bezeichnung, nämlich Keftio, das als Kreta identifiziert wird. Doch fangen wir von vorne an. Warum entwickelte sich denn ausgerechnet auf Kreta die erste uns bekannte europäische Hochkultur? Wie wir bereits aus der ersten Episode über das Hellenikum wissen und allgemein über den Einfluss der Geografie bei der Entstehung Griechenlands und ihrer Kultur, spielten auch hier geografische Faktoren eine maßgebliche Rolle. In Kreta finden wir eine große landschaftliche Vielfalt. Denn auf einer relativ kleinen Fläche gibt es Gebirge, Küstenlinien und fruchtbare Ebenen. Das Meer ermöglichte Reisen, Handel und Fischerei, während die fruchtbaren Ebenen eine intensive Landwirtschaft und die Ansiedelung von Dörfern und Städten begünstigte. Die Berge boten Ressourcen für die Jagd, Tierhaltung und den Holzanbau. Denn bis in das 17. Jahrhundert war Kreta von dichten Wäldern bedeckt. Die besondere geografische Lage Kretas führte jedoch auch dazu, dass die Menschen dort häufig von Naturkatastrophen betroffen waren. Die Insel liegt in einer seismisch aktiven Region und ist daher anfällig für Erdbeben. Diese natürlichen Ereignisse hatten oft zerstörerische Auswirkungen auf die Siedlungen und Paläste der Minoer. Die ersten Siedlungen können wir zwischen 7000 und 4800 v. Chr. Nachweisen, vorrangig jedoch nur in der Gegend um Knossos bzw. wo später der Palast von Knossos entstand. Die Bevölkerungsanzahl stieg allmählich, denn so geht man in Knossos bereits von einer Bevölkerung von 100 Leuten im Neolithikum aus. Im Spätneolithikum, in die Bronzezeit hinein, soll sich diese bereits auf 2000 Menschen vermehrt haben. Funde von Obsidian deuten auch hier, wie wir es von den Festlandkulturen kennen, bereits auf sehr frühe Handelsbeziehungen zu der Insel Melos hin.
Wie es konkret zur Entstehung der Ballastzentren gekommen ist, können wir bis heute nicht vollständig erklären. Bereits Arthur Evans nahm an, dass die Minoer durch ihre Handelskontakte mit anderen Zivilisationen wie etwa den Ägyptern und dem Alten Orient beeinflusst worden waren. Unterstützt wird diese Theorie durch die enge Handelsbeziehung mit den Ägyptern sowie ägyptisch beeinflusste Kunst. Jedoch treten Unterschiede auf. Denn so gibt es auf Kreta keine Verteidigungsmauern. Erste Siedlungen, so über 100, datieren auch bis 3000 vor Christus und weisen eher Ähnlichkeiten zu Strukturen in Anatolien sowie den Dodekanes, eine Inselgruppe im Osten der Ägäis, auf. Um 3100 vor Christus, wo wir uns bereits in der Vorpalastzeit befinden, wurden Werkzeuge und andere Arbeitsgeräte aus Bronze verwendet. Wir finden Spuren von allmählicher Arbeitsteilung in der Gesellschaft und auch das Handwerk und der Handel wird zunehmend wichtiger. Oliven und Trauben zur Weinherstellung wurden ebenfalls angebaut. Jedoch bestanden Siedlungen hauptsächlich aus Dörfern, wo Häuser aneinandergereiht waren. Vermutlich lebten durchschnittlich 5 bis 8 Familien in den Dörfern. Außerdem deutet die Bauweise der Siedlungen möglicherweise darauf hin, dass man sich auch verteidigen wollte. Neben Keramik wird auch Metall verarbeitet und Menschen werden in verschiedenen Grabtypen, wie zum Beispiel Kuppelgräbern, bestattet. Wir haben jetzt viel vom Palästen gesprochen und die minoische Kultur zählt dementsprechend zu den sogenannten Palastkulturen. Doch was sind Paläste überhaupt? Dabei handelt es sich um architektonische Großanlagen, die um einen zentralen Innenhof gebaut worden waren. Es wird angenommen, dass öffentliche Zeremonien und andere Veranstaltungen in den Innenhöfen abgehalten wurden. Wohn- und Lagerräume sowie Räumlichkeiten für Verwaltung und Handwerker wurden um den Hof angeordnet. Daneben wurden die Bauwerke durch Säulengänge, Lichtschächte und Treppen ausgestattet. Es gibt außerdem Abflusssysteme, große Vorratsspeicher und weitere Orte für öffentliche Aufführungen. Und obwohl wir einige dieser Paläste und Strukturen entdeckt und freigelegt haben, herrscht bis heute noch keine Einigkeit unter Forschenden darüber, welche Funktion sie konkret gedient hatten. Aktuell gibt es dazu 3 Theorien. Eine Theorie ist, dass die Paläste einer herrschaftlichen Funktion dienten. Eine Herrschaftshypothese wird durch einige architektonische Merkmale unterstützt. Denn so gibt es enge Zugänge zu den Palästen, die eventuell leicht blockiert werden konnten und somit als höfische Abgrenzung von einem Herrscher bzw. einer Elite zum Rest der Siedlung diente. Ebenso trennte eine hohe Westmauer im Fall von Knossos den Palast von der Siedlung ab. Hinzu kommt, dass es auch unklar ist, ob es einen Herrscher gab oder gar eine herrschende Gruppe einer Elite. Die zweite Theorie schreibt den Palästen eher eine kommunale bzw. gesellschaftliche Nutzung zu. Dabei sollen politische und religiöse Zusammenkünfte dort stattgefunden haben. Die letzte Theorie geht eher von einer Tempelfunktion aus, die durch Kontakte mit dem Nahen Osten beeinflusst worden sein soll. In Palästen von Knossos, Omalia, wurden etwa Ruinen freigelegt, die als Residenzen interpretiert werden. Daher wird angenommen, dass die Paläste nicht bewohnt waren, sondern eher als religiöse Anlagen dienten. Die charakteristischen minoischen Paläste, dessen Bilder uns vermutlich im Kopf erscheinen, wenn wir an sie denken, wie beispielsweise Knossos, entstehen in der Altpalastzeit, eine Periode, deren Anfang man um ca. 2100 vor Christus vermutet. Allgemein schätzt man, dass die Paläste zwischen 2100 und 1800 vor Christus erbaut worden waren. Die Paläste geordnet nach ihrer Größe sind Knossos, Phaistos, Malia, Zagros und Petras. Knossos liegt an der Nordküste Kretas und dessen Besiedelung, wie bereits vorher angemerkt, datiert bis ins Neolithikum. Während seiner Entstehung zwischen 2100 und 1800 vor Christus soll Knossos bereits 18.000 Einwohner gehabt haben und auf seinen Höhepunkt während der Neupalastzeit sogar bis zu 100.000 Einwohner. Mit seinen Nebengebäuden bedeckte Knossos eine Fläche von 5 Hektar, was diesen Palast zum größten der Minoer macht. Außerdem sind 800 Räume nachweisbar, wobei man annimmt, dass der Palast insgesamt über 1300 Räume hatte. Besonders sind vor allem der Thronsaal sowie das Theater von Knossos, in dem bis zu 500 Menschen Platz gehabt haben sollen. 2 Hafenstädte, Irakion und Amnisos, gehörten vermutlich zu Knossos dazu. Nach Knossos folgt Phaistos als zweitgrößter Palast, welcher an der Südküste der Insel liegt. Das Palastzentrum Malia liegt ca. 30 Kilometer östlich von Knossos, ebenfalls an der Nordküste. Obwohl erste Bebauungen älter sind, wurde der erste Palast um 1900 errichtet. Der Palast erstreckte sich auf einer Fläche von 600 Metern und die Stadt selbst, das zum Palast gehörte, erstreckte sich auf einer Fläche von 80 Hektar. Und wie Knossos sollen auch zu Malia zwei Hafenstädte gehört haben. Der Palast von Zagros befindet sich an der Ostküste Kretas und wurde ebenfalls in dem gleichen Zeitraum errichtet. Die Mykener bezeichnen den Palastort später als Zakoro. Petras befindet sich im Osten Kretas an der Nordküste. Der Palast entstand hier ebenfalls zwischen 1900 und 1800 vor Christus. Obwohl wir in dieser Zeit Naturkatastrophen wie Erdbeben nachweisen können, die einigen Schaden anrichtete, unterbrach es die Besiedelung der Palastzentren nicht. Denn so bauten die Einwohner und Einwohnerinnen die Paläste meistens wieder auf oder erweiterten sie sogar. Von den Erdbeben war jedes große Palastzentrum betroffen, wobei Phaistos als zweitgrößter Palast 1700 vor Christus durch ein starkes Erdbeben endgültig zerstört worden war und nicht mehr aufgebaut wurde. In Petras wurde ein Entwässerungssystem gefunden und man vermutet in einem domartigen Vorsprung eine Überwachung für den Hafen. Außerdem wurde am Fuß des Hügels, wo der Palast erbaut worden war, eine Befestigungsmauer freigelegt. Das ist einzigartig in Kreta. Denn so weisen die anderen Paläste, wie bereits vorher erwähnt, eine solche Dimension von einer Verteidigungsanlage nicht vor. Ebenso besonders ist die sogenannte Hieroglyphenkammer, denn so handelt es sich hier um das besterhaltene Archiv von Tontafeln mit kretischen Hieroglyphen. Der Übergang von der Alt- in die neue Palastzeit um 1700 vor Christus verlief trotz Naturkatastrophen vergleichsweise reibungslos. Die neue Palastzeit ist auch die Hochphase der Minoer und jene Zeit, die den meisten von uns in den Kopf kommt, wenn wir an die minoische Zivilisation denken. Anhand aktueller historischen und archäologischen Erkenntnisse gab es während dieser Zeit mindestens 50 bis 70 Siedlungen auf Kreta. Von größeren und kleineren Palastanlagen zu Städten oder Paläste, von Dörfern und Bauernhöfen bis hin zu Villen, welche als neue Gebäudetypen auftauchen und als Residenzen für Familien der Oberschicht interpretiert werden. Nicht wenig bedeutende Städte, eben ohne jene einen Palast, hat es über Kreta verteilt gegeben. Komos auf der Südküste Kretas war eine Hafenstadt, wo man eine größere Hafenanlage anhand von Überresten vermutet. Denn so gibt es ein Gebäude, wo man meint, dass es dazu diente, dort Schiffe zu überwintern. Die Hafenstadt Rosolakos, auch unter dem Namen Balakastro bekannt, lag an der Ostküste Kretas. Das ist auch jene Stadt, wo man die zerstörerischen Auswirkungen des Vulkanausbruchs von Terra nachweisen kann. Eine Ascherschicht bedeckte die Region und man vermutet, dass der Tsunami, der die Ebene von Balakastro überschwemmte und die Gebäude bis auf seine Grundmauern zerstörte, bis zu 9 Meter hoch war. Hafenstädte an der Nordwestküste waren unter anderem Maleme und Kalami. Ebenso können wir Villen bzw. Landsitze über ganz Kreta verorten. Dazu zählen die Villen von Zakaros und Zu, die im Osten Kretas liegen, die Villen von Myrtus und Sakloria an der Südküste Kretas, sowie Amnisos und Nirokani an der Nordküste. Siedlungen waren allgemein über Straßen mit den Palastzentren verbunden. Hier ist interessant anzumerken, dass es Hinweise gibt, dass Wachhäuser und Türme bei den Straßen erbaut worden waren, was auf eine Existenz und das Vorkommen von Banditen hindeuten könnte. Historiker und Historikerinnen gehen davon aus, dass während der Neupalastzeit Paläste autonom agierten und unabhängig voneinander waren. Erst später, so die Meinung, gerieten die Zentren unter die Oberherrschaft von Knossos. Unterstützungen für diese These sieht man unter anderem in einheitlicher Architektur sowie der Verwendung der Linear-A-Schrift. Ab 1700 vor Christus kam es vermehrt zu Erdbeben und Naturkatastrophen, die die Palastzentren stark beschädigten oder sogar zerstörten. Vorher wurde erwähnt, dass Phaistos als eine der wenigen Palastzentren nicht wieder aufgebaut worden war, nachdem es von einem Erdbeben um 1700 vor Christus zerstört wurde. Um 1600 vor Christus wollte man einen neuen Palast bauen, der jedoch nie fertiggestellt wurde. Jedoch errichtete man einen neuen etwa 2 Kilometer nordwestlich von Phaistos. Dieser war weitaus prächtiger, weshalb man davon ausgeht, dass er als neue Herrscherresidenz diente, während Phaistos eher das kultische und wirtschaftliche Zentrum war. Anzumerken ist es, dass um diese Zeit auch der Ausbruch von Terra datiert wird, beziehungsweise eine der Datierungen. Dadurch, dass wir nachweisen können, dass es keine Unterbrechungen der Besiedelung gab, und Zerstörungen von anderen Zentren erst später folgten, wissen wir, dass es nicht zum abrupten Ende der Minoa führte, wie lange angenommen wurde. Aber wie vorher gezeigt, hat es zumindest die Stadt Balacastro betroffen, da wir hier eindeutig Zerstörungsspuren auf dem Vulkan und den Tsunami zurückführen sowie nachweisen können. Zerstörungen in Form von Bränden folgten erst um 1450 vor Christus. Eine Zeit, wo die Mykener auf dem Festland bereits zunehmend bedeutender geworden waren und sich dort ebenso die ersten Palastzentren bildeten. So sind es auch die Mykener, die man für die Zerstörungen und die darauf resultierende Eroberung Kretas verantwortlich macht. Unterstützt wird diese Annahme etwa durch das vermehrte Aufkommen von Waffengräbern, die eher charakteristisch für die Mykener sind. Die Zerstörungen der Paläste auf Kreta basierten jedoch nicht plötzlich in einem engen Zeitraum, sondern vermutlich über Jahrzehnte hinweg. Man geht davon aus, dass es sich über eine Generation hinweg erstreckte und die Eroberungen begannen im Westen der Insel, ehe sie schließlich den Osten erreichten. Bis auf Knossos wurden alle Palastzentren zerstört bzw. lassen sich Zerstörungen nachweisen aufgrund von Feuern. So finden die Zerstörungen wie Knossos frühestens um 1370 oder 1350 vor Christus statt, also deutlich Jahrzehnte später, wo die Mykener sich bereits lange als neue Herrscher etabliert hatten. Von der Zerstörungswelle waren jedoch nicht nur die Paläste betroffen. Auch Villen wurden durch Brände heimgesucht, wie es sich bei Vati Petro zeigt, eine Villa, die zentral auf der Insel liegt und wo man eine der ältesten Weinpressen der Geschichte entdeckt hatte. Zwar wurden die Paläste nicht mehr aufgebaut, doch Teile einiger Zentren blieben weiterhin besiedelt während der kreto-mykenischen Periode. Denn so wurden die Minoer zwar erobert, doch die beiden Kulturen verschmolzen allmählich, wie man es insbesondere bei der Kunst beobachten kann. Die Minoer wurden politisch Teil der Mykener und die mykenischen Herrscher hatten ihre Sitze in Knossos und vermutlich auch in Kydonia. So war Kydonia bereits seit der Vorpalastzeit bewohnt und war eine aufblühende Stadt, jedoch wurde dort kein minoischer Palast gefunden. Vielmehr vermutet man, dass die Stadt an Bedeutung gewann unter den Mykenern und weiter ausgebaut wurde. So wurden dort kaum bis keine Zerstörungen vorgefunden und der Name Kodonia wurde auf ein Linea B-Täfelchen in Knossos nachgewiesen. Forschende nehmen an, dass, so wie in Knossos, Kydonia deshalb größtenteils von Zerstörungen verschont geblieben war, weil bereits Kolonisten vom Festland dort lebten und die alten herrschenden Dynastien ablösten. Teilweise wurden jene Orte jedoch wieder aufgebaut, was auf einen bestimmten Grad der Zerstörung zumindest hindeutet. Aber wie bereits erwähnt, wurden sie auch weiter ausgebaut. Ein anderes Beispiel der Besiedelung von Mykenern auf ehemaligen Palastsitzen bzw. zuvor eher unbedeuteteren Orten ist das Megaron nahe Phaistos, das vermutlich als mykenischer Herrschaftssitz diente. Kleinere Megara entstanden in diesem Ort um den Marktplatz herum. Die endgültige Zerstörung von Knossos wird, wie bereits vorher erwähnt, auf frühestens 1370 oder 1350 datiert. Einige Teile des Palastes könnten eventuell noch für religiöse Zwecke genutzt worden sein und während man eine Wiederbesiedelung um 1200 vor Christus beobachten kann, wurden einige Gebäude nie wiederhergestellt. Die endgültig nachweisbare Zerstörung von Knossos finden wir bei ca. 1200 vor Christus, wobei sich die zwischen den Mykenern und Minoern vermischte Kultur auf Kreta bis ca. 1050 vor Christus hielt. Danach folgten die dunklen Jahrhunderte. Aber wir haben ja noch immer nicht die Frage aufgelöst, ob es denn ein Labyrinth auf Kreta bzw. Knossos gab. Hierzu gibt es verschiedene Deutungen, die spätere Legende um das Labyrinth von Knossos, wo der Herrschersitz von König Minos gewesen war, beeinflusst haben könnten. Unter anderem wird vermutet, dass die verwinkelte und groß, vielleicht beinahe unübersichtliche Palaststruktur die Legende beeinflusst haben könnte, da es vielleicht beinahe labyrinthartig erscheinen könnte, wenn man sich dort zurechtfinden möchte. Der französische Archäologe und Höhlenforscher Paul Faure vermutet hingegen, dass das Labyrinth eher durch die vielverzweigte Höhle von Scontino beeinflusst wurde, welche über 3 Stunden entfernt von Knossos liegt. Wir haben heute etwas über die Palastzentren der Minoer, ihrer Bedeutung sowie die Theorien zu ihnen und ihrer Funktion gesprochen. Außerdem haben wir die verschiedenen Perioden und Palastzeiten erkundet. Aber das ist natürlich noch nicht alles. In der nächsten Episode werden wir uns mit einem ebenso faszinierenden, aber auch düsteren Thema beschäftigen. So werden wir die Minoer selbst kennenlernen. Welche sozialen Strukturen gab es? Welche Stellung hatte die Frau inne? An welche Götter glaubten sie? Und wie haben sie miteinander gelebt? Und wir sehen uns ein dunkleres Kapitel an, nämlich den Fall eines vermeintlichen Menschenopfers und versuchen, die möglichen Hintergründe dazu zu erklären, welche dazu geführt haben. Also verpasse nicht die nächste Episode, du wirst es nicht bereuen. Bis dahin wünsche ich dir eine spannende Zeit und ich freue mich bereits, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Am Ende der Episode möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch diese Episode angehört habt. Es bereitet mir eine unglaubliche Freude, meine Leidenschaft zum antiken Griechenland und allgemein dem Altertum mit euch zu teilen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch ebenso Freude bereitet, davon zu hören und zu lernen. Außerdem würde ich mich über ein Abo freuen, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, und ebenso über eine Bewertung. Damit würdet ihr mich unglaublich unterstützen, dass der Podcast weiter wächst und an Reichweite gewinnt. Und ich freue mich bereits auf eure Wiederkehr in den kommenden Episoden.